Die IG Metallner Otto Brenner Stiftung ist bekannt für Studien, die im Medienbetrieb für Aufsehen sorgen. Wenn Sie aufmerksamer Hörer oder Hörerin sind, im Radio 1 Medienmagazin haben wir zum Beispiel die Studien zur Bild-Zeitung vorgestellt, zu Politmagazin, zu Satire im Fernsehen, AfD und Medien. Und in dieser Woche hat sie wieder eine neue Studie vorgelegt. Diesmal geht es um YouTube, Untertitel im Netzwerk der Profis und Profiteure. Dani Buß hat sie sich angesehen, durchgelesen und beide Autoren getroffen.
Das ist richtig. Also das sind Professor Dr. Lutz Frühbrot, der als Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt lehrt, und die Kommunikationsberaterin Annette Florin aus Berlin.
Die beiden haben sich ja die Top 100 Kanäle von YouTube angesehen, die aus Deutschland kommen. Was auffällt, wenn man sich die Liste ansieht, die den Stand von vor bald einem Jahr wiedergibt: Es ist kein klassischer Fernsehsender dabei. Mhm. Also war es zumindest damals nicht.
Ja, fast. Mit dem Wissenschaftsformat Galileo hat immerhin ProSieben einen Kanal in der Liste, ARD und ZDF aber zum Beispiel keinen einzigen. Und auch sonst spielt Information an der Spitze der YouTube-Kanäle aus Deutschland kaum eine Rolle. Das sagte mir auch Studienautor Frühbrot. Ganze 4 der Top 100 hätten einen informierenden Charakter. Außerdem der Top 100 fänden sich noch mehr. Dazu natürlich dann auch viel Musik und Erklärvideos etwa für Technik, aber...
Wir haben die Top 100 Kanäle, die in Deutschland produziert werden und eben halt in Anspruch genommen werden, von den Usern untersucht. Und dabei ist es halt so, dass also wirklich die ganz große Mehrheit diesen unterhaltenen, sehr stark emotionalisierten Charakter hat, gepaart eben halt mit großer Trivialität und vor allem eben halt aber auch durchzogen von Kommerz. Werbung, Werbung, Werbung.
Die Studie ist ja sowas wie ein Rundumschlag, kann man sagen, wenn es um Entwicklungen bei YouTube geht. Ich finde da vieles gar nicht so überraschend. Nun bin ich auch schon ewig bei YouTube selber mit so einem ganz kleinen Kanal.
Bist du auch ein Influencer? Vielleicht ein Mikro-Influencer?
Nein,
die kommen ja gerade in Mode.
Nein, ich habe irgendwie so 1600 Abonnenten. Aber ich finde da vieles deswegen auch nicht so überraschend. Mhm. Wir suchen ja auch zwischendurch ein bisschen Unterhaltung und Zerstreuung gerade im Netz. Gibt es denn sowas, was dich nun überrascht hat, Dani? Du bist ja auch bei YouTube.
Ja, aber lang nicht so erfolgreich wie du. Aber es gibt tatsächlich ein Phänomen, das ich bislang nicht so auf dem Schirm hatte, das ich in der Studie auch finde. Sogenannte Kinderinfluencer. Vielleicht mal ein Beispiel. Der Kanal Alles Elfer. Dort hat eine nun 7-Jährige bereits 500.000 Abonnenten. Mutmaßlich natürlich andere Kinder. In dem Kanal geht's vor allem um Produkte. Elfer fährt mit ihren Eltern zu McDonald's und backt dann eine Lasagne aus Cheeseburgern und Chicken Nuggets. Oder sie testet mit ihrer Mutter, die den Kanal offensichtlich im Wesentlichen betreibt, Spiele.
Hallo ihr Lieben.
Hallo ihr Lieben.
Wir zeigen euch gleich ganz schnell, was hier drin ist. Und dann werden die Ava und ich eine Challenge gegeneinander machen.
Ja, mit diesen Kinderinfluencern hat sich Studienautorin Annette Florin beschäftigt in einer ganz speziellen App von YouTube.
YouTube Kids, was ja eine eigene Plattform ist, die also gegründet wurde, speziell für Kinderzuschauer. Natürlich auch mit dem Ziel, Kinder eben an die Sehgewohnheiten von YouTube dann schon darauf vorzubereiten. Da werden also teilweise schon mehr oder weniger unumwundene Produktempfehlungen und Werbung auch gemacht. Also da haben wir solche Beispiele wie, oh, das ist ja etwas für den süßen Zahn und sowas, also wo wirklich werbliche Sprüche dann auch integriert sind in solchen Kinderbeiträgen.
Die offensichtlich auch von der Sprache her gar nicht von denjenigen, die es präsentieren, kommen, sondern von Erwachsenen platziert wurden?
Naja gut, das hat man natürlich sowieso bei den Kinderkanälen, dass man immer denkt, klar wird das Ganze kindlich präsentiert, aber initiiert wird es natürlich letztlich von den Erwachsenen, und insofern ist da natürlich auch eine Beeinflussung drin.
Also auch sehr viel Kritik von den beiden Autoren. Welche Lösungsvorschläge leiten Sie denn aus Ihren Erkenntnissen nun ab, Daniel?
Also das ist ziemlich vielfältig. Zum einen wünschen sie sich, dass sich Eltern dafür interessieren, was ihre Kinder auf YouTube nutzen. Auch in der gesonderten App YouTube Kids, die ebenfalls die werbewirksamsten Kanäle beinhalten. Die Eltern sollten ihren Kindern letztlich verklickern, hoffen die Studienautoren. Auch in diesen Kanälen geht es vor allem oft ums Geld und nicht etwa um Freundschaften, um Kumpels. Dann sind die Autoren auch Feuer und Flamme für die Idee, ein EU-Tube, eine europäische Alternative aufzubauen, so wie es der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm ja vorschlägt.
Also das neue Dauerthema nach dem Leistungsschutzrecht.
Ja, genau, das uns auch noch eine Weile beschäftigen wird, weil es ja auch nicht viel mehr ist bislang als eine vage Idee. Die Autoren fordern aber vor allem, dass die Landesmedienanstalten die Kanäle aus Deutschland stärker kontrollieren. Lutz Frühbrot sagt, bei Stichproben hätten er und seine Partnerin nämlich festgestellt, dass Werbebotschaften oft nicht gekennzeichnet seien. Die Medienanstalten, so die Vermutung, täten zu wenig dagegen.
Das Problem ist hier mangelnde Transparenz. Die Medienanstalten geben keine Zahlen, Unterhebungen darüber heraus, was sie eigentlich genau machen. Sie reden von Monitorings. Man weiß nur, es gibt Werkstudenten, die zusammen mit einigen Mitarbeitern eben halt sich Videos anschauen und Instagram-Auftritte auch und das eben halt überprüfen. Aber was da genau passiert, das weiß man nicht genau.
Es gäbe zwar auch Unterschiede unter den Kontrolleuren, den Medienanstalten, aber insgesamt, sagt Frühbrot, würden die Medienanstalten auch von der Haltung her eher auf Seiten der Influencer stehen und bei Verstößen lieber ermahnen, statt wirklich zu sanktionieren.
Man kriegt da teilweise schon den Eindruck, dass sich die Medienanstalten da mehr oder minder als Schutzpatronen einer Branche, genauer gesagt der Influencer-Branche, gerieren und weniger das verfolgen, was sie eigentlich sollten, und zwar die Verbraucher und die Mediennutzer schützen.
So viel vielleicht zu den Thesen, Erkenntnissen der neuen YouTube-Studie. Ich habe das schon mal verlinkt als Second Screen auf YouTube unter @medienmagazin.de.
Auf Twitter vielleicht auch?
Nicht medienmagazin.de, doch.
Doch, doch, aber auf Twitter.
Nee, komm, das ist ja twitter.com/medienmagazin. Du hast mich jetzt aber zu Recht auch aus dem Konzept gebracht. Ja,
hoffentlich.
Und gleich, wenn wir noch
die Reaktion, genau.
Die Reaktion einholen, zum Beispiel von den gerade eben kritisierten Landesmedienanstalten. Aber bis dahin erstmal ein bisschen Musik. Schöne Autofahrmusik auf Radio 1 hier im Medienmagazin. Und für diejenigen, die nicht nur im Auto jetzt Twitter nicht aufrufen können oder weil sie nicht wollen mit einer amerikanischen Plattform kommunizieren, sage ich Ihnen mal, Sie finden diese Studie auch unter www.otto-brenner-stiftung.de. Und da gibt es so eine kleine Schaltfläche, kann man sich dann da hinklicken. Dani, also wir haben flache Unterhaltung, oft schlecht gekennzeichnete Werbung und kaum Informationen über Kontrollen. Soweit zusammengefasst die Kritik der neuen YouTube-Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Mhm. Du hast dich ja, wir haben es ja gerade gesagt, auch um Reaktionen aus dem Bereich der Landesmedienanstalten bemüht, nicht nur. Fangen wir vielleicht zuerst mit Google an, also für die hauseigene Plattform YouTube.
Genau, das war ein bisschen mühsam. Erst wollte ein Sprecher gar nichts zusagen, dann kam aber doch ein Statement, allerdings nur relativ knapp, schriftlich, aus dem Londoner Google-Büro.
Also nicht sehr radioaffin.
Überhaupt nicht, haben wir hier ja auch öfter. Aber ich habe mir gedacht, gerade Google bietet doch selbst Dienstleistungen für Übersetzung an. Das Statement kam aus London, wie gesagt, und dann auf Englisch. Und dieses Übersetzungstool hat ja sogar eine Vorlesefunktion. Also habe ich das Statement zur YouTube-Studie mal durch Google Translate gejagt und das kommt dabei raus.
YouTube zieht eine Generation an, die erwachsen geworden ist und schaut zu, was sie will, wann sie will, und in Wirklichkeit sehen sie eine Vielzahl von Inhalten, die für verschiedene Zeiten und für sie passend sind. Ob Comedy-Videos für den Weg zum Pendeln, Videos lernen, um bei den Hausaufgaben zu helfen, ein Kochvideo zur Inspiration für das Abendessen oder das Ansehen der neuesten Musikvideos mit Freunden. Die Fähigkeit der Schöpfer, Inhalte ohne Gatekeeper zu entwickeln, hat zu den unterschiedlichsten Inhalten geführt, die jemals gesehen wurden. Es ist buchstäblich für jeden etwas dabei, jedoch Nische.
Ja, und das ist zugegebenermaßen ein bisschen wirr in dieser
Form. Aber hin, die Übersetzung und Sprache von Google selbst, ja, also was soll man da machen?
Offiziell, genau.
Sollten wir vielleicht jetzt immer so machen, wenn uns jemand fürs Radio nur eine schriftliche Antwort schickt?
Ja, gerne. Also jedenfalls.
So ist ja übrigens, weißt du, dass Radio 1 auch gestartet?
Ach, wirklich?
Tatsächlich gab es schon damals eine Voice, 1997, und wir haben die programmiert und dann haben wir sozusagen in der Nacht immer darauf hingewiesen, dass Radio 1 startet um 8:01 Uhr. Und das war schon Maschinensprache in Ermangelung tatsächlich einer Crew, die in der einer Nacht noch nicht vorrätig war.
Oder eines Sprechers.
Genau. Na gut.
Jedenfalls, was uns Google damit sagen möchte, ist wohl, die Top 100, die für die Studie ausgewertet wurden, sind nicht repräsentativ für das, was auf YouTube angeboten und genutzt wird. Die Nutzung verteilt sich, findet auch in vielen Nischen statt. Und da ist ja tatsächlich auch etwas dran. Ne? Die Autoren sprechen in ihrer Studie dann auch selbst von einem Eisberg. Sie wissen also eigentlich auch selbst, dass sie den kleinen sichtbaren Teil analysiert haben, die Spitze, die Top 100 und nicht die große Masse, die quasi im Meer schwimmt.
So, dann kommen wir mal zu den Landesmedienanstalten. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, so nennt sich das übergeordnete Gremium, sitzt in Bremen in der Person der bremischen Landesmedienanstaltsdirektorin.
Also zumindest die Vorsitzende dieser Direktorenrunde. Das ist Cornelia Holsten von der Bremer, genau. Sie hat sich wiederum bei Radio Bremen auch in ein Studio gesetzt und erstmal das Wort Studie bei der vorgelegten Arbeit der Otto-Brenner-Stiftung in große Anführungszeichen gesetzt.
Also wenn ich mir was hätte wünschen können, dann hätte ich mir eine Studie gewünscht, die eine Methodik aufweist, die seriös ist, die also entweder eine qualitative oder eine quantitative Untersuchungsmethode wählt. Und beides ist hier ja nicht der Fall. Also es werden reichweitenstärke Kanäle gesichtet und es werden Zitate verwendet, die der Verfasser Professor Frühbrot auf Panels aufgeschnappt hat, die dann in einen eigenen subjektiv geprägten Kontext gesetzt werden. So leid es mir tut, ich erkenne gar nicht den Studiencharakter dieser Ausarbeitung.
Es hat ja bei Otto-Brenner-Studien immer wieder auch den Vorwurf gegeben, das seien feuilletonistische Studien und weniger wissenschaftliche. In dem Fall, finde ich, ist die Kritik an der Kritik ein bisschen hart. Die Top 100 sind nun mal die Top 100 und das ist zumindest ein Kriterium, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was auf YouTube passiert. So ganz daneben finde ich diesen Ansatz jedenfalls nicht.
Es kann ja auch ein rhetorischer Trick sein, das macht man ja gerne, mit dem Finger erstmal auf andere zeigen, um vielleicht von den eigenen Schwächen abzulenken. Nun ist aber Frau Holsten aus meiner Erinnerung nicht jemand, der sich wegduckt. Aber vielleicht die Autoren der Brennerarbeit werfen den Landesmedienanstalten ja unter anderem vor, eher Schutzpatron zu sein, der YouTube-Influencer, statt strenge Kontrollen. Vielleicht gibt es da auch tatsächlich vielleicht eine andere Optik auf die Sache.
Ja, zumindest habe ich Holsten damit natürlich auch konfrontiert. Sie kontert, es komme nicht darauf an, Missstände möglichst laut anzuprangern. Die Arbeit finde eher hinter den Kulissen statt, ist ihre Botschaft, und führe, sagt sie, bei ertappten Verstößen immer wieder auch zu besseren Kennzeichnungen.
In der Tat freuen wir uns, dass wir im Rahmen unserer Aufsichtstätigkeiten überdurchschnittlich häufig die Erfahrung machen, dass in Fällen, wo wir die Werbekennzeichnung für unzureichend halten, nachgebessert wird. Wir sehen da schon eine großgewachsene Sensibilisierung. Ich glaube nicht, dass wir je sagen können, unser Job ist gemacht. Es gibt auch immer wieder neue Fälle, weil es auch neue Anbieter gibt. Der Bereich der Mikroinfluencer ist stark in den Fokus des Marketings geraten. Das war vor 3-4 Jahren noch nicht so stark ausgeprägt. Wir merken aber auch, dass sich einfach die Zielgruppe, die online aufgewachsen ist, die mit Volltechnologie quasi schon geboren ist, ihr eigenes Bild davon macht, dass die deutlich kompetenter mit Dingen umgehen und dass die Werbekennzeichnung und auch Regulierung fordern.
Die Autoren sprechen, wir haben es vorhin gehört, von mangelnder Transparenz, wenn es darum geht, von den Medienanstalten einfach nur zu erfahren, wie intensiv sie eigentlich YouTube-Kanäle scannen, Dani.
Das hat mir Holsten auch quasi bestätigt. Sie sagt, es würden tatsächlich keine Zahlen über die Kontrolleure oder ihre Kontrollen veröffentlicht, zumindest insgesamt für die gesamten Medienanstalten, weil man nicht wolle, dass die YouTube-Szene wisse, wie die Medienanstalten aufgestellt seien. Dass keine Zahlen veröffentlicht werden, ist für die Medienanstalten also eine Art taktisches Manöver. Aber natürlich bleibt so schwer nachvollziehbar, wie viel tatsächlich passiert, auch für uns.
Ich bin der Direktorin der Medienanstalt hier in Berlin-Brandenburg. Wann war das, glaube ich, am Donnerstag, genau, beim Empfang 25 Jahre freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen begegnet. Und ich konnte ihr zwar kein spontan Interview abbringen, aber dass sie uns am nächsten Tag eine Audionachricht schickt, und zwar zur Frage, wie denn die MABB die YouTube-Kanäle kontrolliert. Und das ist ihre Botschaft.
In der Medienanstalt Berlin-Brandenburg sind derzeit 4 Mitarbeiter mit der Aufsicht über Influencer aus Berlin und Brandenburg beschäftigt. Eine Referentin, 3 Werkstudierende. Wir schauen uns insbesondere YouTube und Instagram an, aber auch andere Kanäle, zum Beispiel Facebook, Twitch, Twitter, Snapchat. Eine festgelegte Frequenz der Prüfung gibt es eher nicht. Das machen wir stark nach Einzelfall. Dabei kommt es zum Beispiel darauf an, ob jemand eine große Reichweite hat oder ob er schon mal wegen eines Verstoßes aufgefallen ist. Bei YouTubern bekommen wir in solchen Fällen dann auch automatisch eine Benachrichtigung, wenn neue Videos hochgeladen werden. Und die schauen wir uns dann an.
Das ist ja zumindest ein kleiner Einblick von Anja Zimmer, wie viel Stunden so ein Werkstudent gebucht wird, haben wir jetzt natürlich nicht erfahren. Aber vielleicht grundsätzlich, wie happy ist denn Anja Zimmer mit der Studie?
Also was sie wirklich nicht nachvollziehen kann, ist dieser Vorwurf etwa der Intransparenz. Hören wir sie nochmal.
Das kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Wir haben Lutz Frühbrot im November 2018 aktuelle Zahlen gegeben und haben ihm auch den Ablauf unserer Prüfung geschildert. Darüber hinaus berichten wir regelmäßig über unsere Arbeit. So haben wir erst kürzlich in einem Newsletter darüber berichtet, dass wir im Jahr 2018 über 100 Influencer-Fälle bearbeitet haben. Den Newsletter finden Sie auch auf unserer Webseite. Und auch wenn wir beanstanden, machen wir das öffentlich. Das finde ich eigentlich schon ziemlich transparent.
Soweit Dr. Anja Zimmer, sie ist Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB. Die Medienanstalten haben sich neulich auf einem Symposium für gerade diese, ich sag mal, ja dann noch Zielgruppe stark gemacht, indem sie das mal richtig breit ausgefahren haben im sogenannten DLM-Symposium und sich mit Werbeformen beschäftigt für die sogenannte Generation Z und die ja eigentlich auch viel auf YouTube unterwegs sind. Daniel, Generation Z, da bist du schon nicht mehr drin. Das ist, glaube ich, die zweite Generation, die schon voll digital aufgewachsen ist. Ich glaube, so Ende der 90er Jahre.
Dann Z, was, dann geht es dann wieder bei A los? Oder kommt
keine Ahnung,
Ö,
nicht. Dann,
oder?
Gibt, dann glaube dann ist das Z ist dann wie die anderen auch. Also mehr als digital geht ja nicht. Ist ja digital. Entweder du bist digital oder nicht. Hm. Ne?
Wir sind digital, Jörg.
Wir sind sogar beides. Wir können überleben, auch wenn das Netz mal ausfällt. Ja.